Ich möchte dann auch gleich überleiten zum nächsten Vortrag. Ich begrüße ganz herzlich Privatdozent Dr. Martin Hagenbruch aus Karlsruhe. Nach dieser ersten Annäherung an den Begriff der Intervention aus philosophischer Perspektive wird er uns als Kunsthistoriker, ausgehend von den Avantgarden der 1920er Jahre, eine historische Perspektive auf die Grundzüge politischer Kunst im 20. Jahrhundert eröffnen. Ich sage mal kurz noch etwas zu ihm. Martin Hagenbruch forscht und lehrt in Karlsruhe seit 1998 am Institut für Kunstgeschichte der Karlsruher Universität und seit 2009, also ganz kurz erst, am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Er hat Kunstgeschichte, Literatur und Editionswissenschaft an der Universität Osnabrück studiert. Dort hat er 1991 bei Jutta Held, mit der sie ja sehr lange zusammengearbeitet haben, auch zum Thema Funktionen der christlichen Ikonografie in der deutschen Kunst der Jahre 1945 bis 1949 promoviert. In seiner 1998 in Osnabrück eingereichten Habilitationsschrift Landschaften des Exils setzt er sich mit dem Maler Gilles van Conunxio, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, auseinander. Schwerpunkte seiner kunsthistorischen Forschung sind die niederländische Malerei der frühen Neuzeit, Wissenschaftsgeschichte und Kunst und Politik im 20. Jahrhundert, insbesondere Kunst und Kunstgeschichte im Nationalsozialismus und die Exil- und Migrationsforschung. Darüber hinaus hat Herr Hagenbruch Ausstellungen wie zum Beispiel Künste und Wissenschaften im Exil 1933 bis 1945 und Kunstgeschichte im Nationalsozialismus Die erste Ausstellung war in Osnabrück auch 2001 und Kunstgeschichte im Nationalsozialismus 2005 kuratiert. Zu erwähnen ist, und das finde ich in diesem Zusammenhang auch nicht unwichtig, dass Martin Hagenbruch Vorsitzender der Guernica-Gesellschaft e.V. ist und Mitherausgeber des von Jutta Held gegründeten Jahrbuchs Kunst und Politik, das sich als ein Forum kritischer Kunstgeschichte versteht. Und wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass es vielleicht für die Teilnehmer dieser Tage auch ganz interessant ist, mal in diese Publikation reinzugucken. Und wir werden nachher, vorne, wir machen jetzt doch so eine Art Büchertisch, zwei jetzt aus der Bibliothek geholte Exemplare auslegen, dass Sie da auch mal reingucken können. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Worte.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundlichen einführenden Worte. Meine Damen und Herren, den Begriff der politischen Kunst findet man in keinem Lexikon. Zwar wird er in wissenschaftlichen Diskursen durchaus verwendet, eine verbindliche Definition gibt es aber nicht. Einige halten den Begriff für einen Widerspruch in sich, andere stehen auf dem Standpunkt, dass künstlerisches Handeln generell politisch sei und sowohl dem Begriff als auch der Kunst, die mit ihm bezeichnet wird, scheint etwas Tendenziöses anzuhaften. Für einen Wissenschaftler wie die Kunstgeschichte, die sich über der Tagespolitik wähnt und den ewigen Werten verpflichtet fühlt, ist beides gleichermaßen suspekt. Im Rahmen dieses Vortrags und wirklich nur in diesem Rahmen verstehe ich unter politischer Kunst, und das wäre mein Versuch einer eingeschränkten Definition, nicht die Kunst des Staates, also der Polis, wie man der Grundbedeutung des Wortes nach vermuten könnte, sondern mit Blick auf das Thema der Intervention jene Kunst, die sich der staatlichen Politik widersetzt, die Position bezieht gegen jede Form von hegemonialen Bestrebungen, vornehmlich seitens des Staates und der Wirtschaft, gegen die herrschende Politik, gegen die herrschenden sozialen Verhältnisse, die herrschenden Diskurse, die Position bezieht für die Opfer, die politisches Bewusstsein zu schaffen versucht, und politische und soziale Prozesse in Gang setzen will. Politische Kunst, das ist eine meiner Thesen, steht in enger Verbindung zu den politischen und sozialen Bewegungen ihrer Zeit. Das sind, um die wichtigsten zu nennen, zunächst die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung und die Friedensbewegung, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts herausbilden und als neue soziale Bewegungen die jugendlichen Protestkulturen im Zuge der Studentenbewegung, die ökologische Bewegung und die Globalisierungskritik. Arbeiterbewegung, Feminismus und Friedensbewegung spielen natürlich nach wie vor eine wichtige Rolle. Demokratisierungs- und Liberalisierungsbewegungen begreife ich in diesem Zusammenhang als Metaentwicklungen, in die die sozialen Bewegungen eingebunden sind. Das Protestpotenzial der westlichen Industriegesellschaften bündelt sich in den sozialen Bewegungen und auch die politische Kunst ist Teil der sozialen Bewegungen bzw. der Diskursgemeinschaften, die von den sozialen Bewegungen hervorgebracht werden. Ich möchte im Folgenden versuchen, die Geschichte und den Wandel politischer Kunst im 20. Jahrhundert nachzuzeichnen. Den Wandel der ästhetischen Konzepte und ihrer praktischen politischen Funktionen. Man könnte die Geschichte der politischen Kunst im 20. Jahrhundert, fokussiert auf das Tagungsthema, unter die Überschrift von der Widerstandskunst zur Interventionskunst stellen. Darin deutet sich nicht nur ein terminologischer, sondern auch ein semantischer Wandel des Begriffs der politischen Kunst an. Worin dieser besteht, wird im Laufe meiner Ausführungen hoffentlich deutlich werden. Meine kurze Geschichte der politischen Kunst im 20. Jahrhundert ist eine kursorische Geschichte, eine Geschichte anhand von wenigen ausgewählten Beispielen. Die Auswahl ist natürlich subjektiv, orientiert sich an eigenen Forschungsinteressen, beleuchtet vor allem die künstlerischen Verhältnisse in Deutschland. Sie ist ausschnitthaft, erhebt weder den Anspruch, repräsentativ noch ausgewogen zu sein. Jeder wird also wichtige Beispiele zur politischen Kunst des 20. Jahrhunderts vermissen. Kunsttheoretische Reflexionen zur politischen Kunst bzw. zum politischen Gehalt der Kunst werden nur am Rande thematisiert werden. Mir geht es weniger um eine Theorie, sondern eher um eine Praxisgeschichte der politischen Kunst. Vor allem aber sollen die Grundzüge der Entwicklung deutlich werden. Die Geschichte der politischen Kunst beginnt im 20. Jahrhundert, zumindest in Deutschland, mit Käthe Kollwitz. Sie beginnt genauer gesagt gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Wiedererstarken bzw. der Neuformierung der Arbeiterbewegung in der Zeit nach Bismarck und der Aufhebung der Sozialistengesetze, also in den 1890er Jahren, als die Freiräume für politisches und soziales Engagement größer wurden, auch für Künstler, Literaten und Intellektuelle. Politische Kunst agitierte zunächst indirekt, indem sie an historische Ereignisse der Arbeiterbewegung im Vorfeld der Revolution von 1848 erinnerte. Die Uraufführung von Gerd Hauptmanns Die Weber im Jahr 1893, das von historischen Weberaufständen des Jahres 1844 handelte, veranlasste die damals junge Käthe Kollwitz, sich 1897 in einem Zyklus aus 6 Lithografien und Radierungen ebenfalls mit dem Thema des historischen Weberaufstandes auseinanderzusetzen. In der Lithografie Not, im ersten Blatt dieser Folge, werden die Lebensverhältnisse und die soziale Not der Arbeiterfamilie, der Arbeiterfamilien als Ursache und Ausgangspunkt des Weberaufstands benannt. Der Aufstand selbst wird dann im fünften Blatt der Folge, Der Sturm, als gemeinsame, solidarische Handlung der Arbeiter und ihrer Frauen dargestellt. Die Frauen nehmen, wie man sehen kann, das Pflaster der Straße auf und reichen ihren Männern die Steine, mit denen diese dann das Haus des Unternehmers attackieren. Diese Folge von Lithografien und Radierungen sollte 1898 in ausgezeichnet werden von der Jury der großen Berliner Kunstausstellung, was aber nach einer Intervention des preußischen Kultusministers vom Kaiser abgelehnt wurde. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es eine Frau war, die den Mut aufbrachte, in ihrem künstlerischen Werk die Ausbeutung der Arbeiter, die sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft, die Situation der Frauen und Kinder innerhalb des Arbeitermilieus zu thematisieren. Als Frau eines Kassenarztes, der zugleich SPD-Stadtverordneter und Mitglied des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes war, war Käthe Kollwitz mit den Nöten der Arbeiterfamilien vertraut und entsprechend sensibilisiert. Ihre Politisierung war privat und persönlich erfolgt, das heißt also nicht über die Aneignung politischer Theorien, und hatte eher eine humanistische als ideologische Basis. Ausgangspunkt war die Sorge um das Wohl des Menschen, das heißt des einzelnen Arbeiters, und es ging noch nicht, muss man sagen, um so etwas Abstraktes wie das politische System. Das Ende der Monarchie und die Verabschiedung einer demokratischen Verfassung hatten nach dem Ersten Weltkrieg unmittelbare Auswirkungen auf die Möglichkeiten der politischen Meinungsäußerung. Die Künstler nutzten die neuen Freiräume aus. Inspiriert durch die Oktoberrevolution in Russland, aber auch durch die später niedergeschlagenen rätesozialistischen Entwicklungen in den ersten Nachkriegsmonaten in Deutschland, den Novemberunruhen, bildeten sich innerhalb der Avantgarde linkspolitische Künstlervereinigungen wie die Novembergruppe oder der Arbeitsrat für Kunst, später dann auch etwas später die Gruppe progressiver Künstler in Köln. Käthe Kollwitz, die Mitglied des Arbeitsrates war, engagierte sich mit dem Programm Nie wieder Krieg in der Antikriegsbewegung der frühen Nachkriegszeit und mit dem Plakat Nieder mit den Abtreibungsparagraphen, das im Auftrag der Kommunistischen Partei entstand, für die Arbeiterfrauen, für die der Paragraph 218 eine existenzielle Drohung darstellte. Das Medium der politischen Kunst war in den frühen 20er Jahren die Druckgrafik. Betätigungsfelder waren die Gestaltung von Plakaten und die Illustration von Zeitschriften. Auftraggeber waren linke Parteien und Organisationen und die Verlage und Zeitschriften, die ihnen gehörten oder nahestanden. Thematisch ging es neben dem Thema des Krieges, das also in den 20er Jahren eine große Rolle spielte, um die sozialen Probleme der Arbeiterklasse, die Förderung des Klassenbewusstseins und die Solidarität der Arbeiter untereinander und schließlich um den Aufruf zum gemeinsamen Handeln, das heißt zum Arbeits- und Klassenkampf. Das konnte visionär euphorisch geschehen, wie in dem Holzschnitt Mai-Demonstration, den Konrad Felix Müller 1920 für die KPD-nahe Zeitschrift Die Aktion anfertigte, oder eher sachlich pessimistisch, wie in der Lithografie Arbeit schändet bzw. Zeitungsträger, die Georg Scholz 1922 für die Zeitschrift Der Gegner zeichnete. Diese ebenso Kapitalismus wie arbeiterkritische Bildunterschrift lautet bei dieser Arbeit: Der Dicke lebt von der Arbeit der Dünnen, die Dünnen verbreiten die Weisheit des Dicken. Das heißt also, Unternehmer und Arbeiter werden hier gleichermaßen karikiert. Die Absurdität des Systems, die in der Lithografie von Georg Scholz anklingt, wurde nach dem Krieg vor allem von der Dada-Bewegung thematisiert, die einen deutlich antiautoritären Zug hatte und erste Ansätze einer politischen Aktionskunst zeigte. In der ersten Ausstellung der Berliner Dada-Gruppe, die im Sommer 1920 in einer Berliner Buchhandlung stattfand, hingen zwischen sozialkritischen Arbeiten wie dem Kriegskrüppelbild von Otto Dix, das Sie links im Bild sehen, und dem Wintermärchenbild von Georges Bross, rechts im Bild, Plakate von Max Ernst mit Aufschriften wie Dada ist politisch, mit dem Bild von Bross, oder Dilettanten erhebt euch gegen die Kunst. Nicht nur der Staat wurde hier angegriffen, sondern auch die Kunst als Symbol einer Gesellschaft, die den Weltkrieg zu verantworten hatte. Unter der Decke, man kann es, denke ich, ganz gut erkennen, hing ein figürliches Objekt, und zwar der preußische Erzengel, eine Arbeit von Rudolf Schlichter und John Hartfield, ein Offizier in Uniform mit Schweinekopf. Für diese Arbeit kamen die Künstler vor Gericht und wurden zu einer Geldstrafe verurteilt, und zwar wegen Beleidigung der Reichswehr. Dada war eher anarchistisch als parteipolitisch orientiert, Einige der Künstler, wie George Gross und John Hartfield, waren aber Mitglied der KPD. Als sich Ende der 20er Jahre im Zuge der Weltwirtschaftskrise die soziale Situation der Arbeiterschaft zuspitzte und die Arbeitslosigkeit anstieg, führte dies zu einer erneuten Politisierung der Künstler. In Dresden und Berlin bildete sich die ASSO, die Assoziation revolutionärer bildender Künstler, eine der KPD nahestehende Künstlervereinigung, die sich an den Aktionen der Arbeiterbewegung beteiligte, die in die Betriebe ging und Demonstrationen unterstützte. Wir sehen hier das Bild einer Arbeiterdemonstration mit einer Agitationsplastik von Eugen Hoffmann, also einem Mitglied der ASSO, aus dieser Soldatengruppe, die hier auf diesem Stacheldrahtzaun inszeniert wird. Diese Arbeit war, wie gesagt, zur Unterstützung der Demonstrationen angefertigt worden. Otto Griebels Bild, also ebenfalls Mitglied der ASSO, Otto Griebels Bild, die Internationale, das also in den Jahren 1928 bis 30 entstand, ist Ausdruck der Solidarität der Künstler mit der internationalen Arbeiterbewegung. Es wird visualisiert hier zum Beispiel durch das Selbstporträt des Künstlers, der seine rechte Hand auf die Schulter des Bergmannes vor ihm legt. Dass die Auseinandersetzungen Ende der 20er Jahre militanter wurden, das bezeugt Kurt Querners Bild Demonstration von 1930, in dem man sehen kann, die Arbeiter ihre vollste Gewalt haben. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im März 1933 veränderte sich die Situation für die sozialkritischen, linksorientierten Künstler über Nacht. Diejenigen, die in revolutionären Künstlervereinigungen wie der Novembergruppe organisiert waren, erhielten Berufsverbot. Diejenigen, die in Mitglied in linken Parteien wie der SPD oder der KPD waren, wurden inhaftiert oder interniert. In hohem Maße gefährdet waren auch die jüdischen Künstler. Viele flüchteten ins Ausland und engagierten sich dort als Gegner des NS-Regimes. John Hartfield, der nach Prag flüchtete, hatte seit Anfang der 30er Jahre in Fotomontagen für die AIZ, die Arbeiter Illustrierte Zeitung, gegen den Nationalsozialismus und dessen Unterstützung durch die Wirtschaft agitiert, unter anderem in der Montage Adolf der Übermensch schluckt Gold und redet Blech von 1932. Aufgrund solcher Arbeiten gehörte Hartfield, der sein antifaschistisches Engagement im Exil fortsetzte, zu den meistgefährdeten deutschen Künstlern. Also das Blatt 1934 auf der internationalen Karikaturenausstellung in Prag zeigte, musste es auf Druck der deutschen Botschaft aus dem Schaufenster der Ausstellung entfernt werden. In den großen europäischen Exilzentren, insbesondere in Prag und Paris, kam es zu gemeinsamen Aktionen der internationalen Künstlerschaft. Die Ausbreitung des Faschismus in Europa, nicht zuletzt die Entwicklung im Spanischen Bürgerkrieg, führte in der zweiten Hälfte der 30er Jahre zu einer Politisierung der internationalen künstlerischen Avantgarde. Am deutlichsten artikulierte sich der künstlerische Widerstand auf der Pariser Weltausstellung von 1937, und zwar im Pavillon der Spanischen Republik. Im Foyer des Pavillons wurde Picassos Guernica ausgestellt, das an die Opfer der wenige Wochen zuvor bombardierten baskischen Stadt Guernica erinnerte. Guernica, das kann man sehen, unterschied sich sowohl in seiner Ästhetik als auch in den gewählten Motiven deutlich von den fotografischen Dokumentationen der Zerstörung der baskischen Stadt, die in Paris zu sehen waren. Es verzichtete auf eindeutige politische Symboliken und entzog sich dadurch einer politischen Vereinnahmung. Wurde andererseits aber von Picasso ganz ausdrücklich für den politischen Kampf der Spanischen Republik zur Verfügung gestellt und ihr später in einem politischen Vermächtnis übereignet. Mit der avantgardistischen Ästhetik der eigenen surrealistisch geprägten Bildsprache in Guernica veränderte Picasso den Begriff der politischen Kunst nachhaltig. Mit Guernica führte er ein ästhetisiertes, entdogmatisiertes, nicht mehr parteipolitisch gebundenes Konzept politischer Kunst ein, das für viele moderne Künstler und Intellektuelle attraktiv war und in gewissem Sinne ein Kristallisationspunkt für die Politisierung der Avantgarde und der bürgerlichen Intellektuellen in den 30er Jahren bildete. Das Bestehen auf künstlerischer Unabhängigkeit hielt Picasso nicht davon ab, sich einer politischen Partei anzuschließen. Während der deutschen Besatzung stand er über Paul Éluard in Kontakt zur Résistance und seit 1944 war er Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs. Die politische Kunst der Nachkriegszeit stand im Zeichen der Friedensbewegung, die zunächst vor allem von den Kommunisten getragen wurde. Für den von der französischen KP veranstalteten Weltfriedenskongress von 1945 zeichnete Picasso damals die berühmte Friedenstaube. 1951, als die Amerikaner in den Koreakrieg eingriffen, malte er das Massaker von Korea, eine deutliche Stellungnahme gegen den Krieg, die, wie zuvor schon Guernica, nicht auf politische Symbole wie die geballte oder erhobene Faust, sondern auf eine in der künstlerischen Tradition verwurzelte Opferikonografie setzte. In Deutschland artikulierte sich der Protest der Friedensbewegung in den 50er Jahren im Rahmen der sogenannten Anti-Atom-Tod-Bewegung und in Demonstrationen gegen die Wiederbewaffnung. Das Engagement der Künstler auf diesem Feld ist allerdings bisher kaum dokumentiert und untersucht worden. Im Laufe der 50er Jahre vollzog sich dann ein grundlegender Wandel in der Kunst und insbesondere auch in der politischen Kunst. Angeregt durch die historischen Avantgarden der 10er und 20er Jahre, insbesondere durch die Dada-Bewegung, entwickelte sich eine neue Form der Protestkunst, bei der nicht mehr das künstlerische Objekt im Mittelpunkt stand, sondern die künstlerische Aktion. Es ging nicht mehr darum, mit der empathischen, appellativen oder intellektuellen Wirkung von Kunstwerken politisches Bewusstsein zu schaffen, sondern durch künstlerisches Handeln, politisches und soziales Handeln in Gang zu setzen. Der Übergang von der Objekt- zur Konzept- bzw. Aktionskunst zeichnete sich in der zweiten Hälfte der 50er Jahre ab, als sich die Situationistische Internationale gründete, die aus dem Milieu eines undogmatischen Marxismus hervorgegangen war. Die westeuropäische Bewegung, wir werden davon ja noch hören, theoretisch begründet von Guy Debord, die nach einer Verbindung von Kultur und Politik suchte, sich dabei auf Dada und den Surrealismus berief, die Subversion im Alltag anstrebte, durch Straßen, Theater, durch Störungen in öffentlichen Orten, durch geistigen Diebstahl, sogenannte Zweckentfremdung und durch eine ästhetische Besetzung des Feindgebietes, also sogenanntes Umherschweifen. Es ging darum, Aktionen durchzuführen mit dem Ziel, bestehende Ordnungen zu unterlaufen und das urbane Territorium zumindest symbolisch neu zu strukturieren. Die Aktionskünste, die Anfang der 60er Jahre in den westlichen Industriestaaten aufkamen, also Happening, Fluxus und Body Performance, wurden durch den Kontakt mit der Studentenbewegung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre politisiert. Umgekehrt übernahm die Studentenbewegung Konzepte der Aktionskünste, insbesondere des Happenings und der Body Performance. Sie kennen alle das berühmte Foto der Kommune 1, aufgenommen wenige Tage nach der Erschießung von Benno Ohnesorg. Also wie von der Polizei gestellt, stehen hier die Bewohner der Kommune mit dem Rücken zum Betrachter an einer Wand, nackt mit ausgestellten Beinen und ausgestreckten Armen, mit denen sie sich an die Wand abstützen. Hier werden also künstlerische Mittel der Body Performance zur Kritik an den Polizeiaktionen des Staates eingesetzt. Nacktheit fungiert hier als Symbol der Schutzlosigkeit, wie im Übrigen ja auch im Korea-Bild von Picasso, ist zugleich aber auch ein Bekenntnis zur sexuellen Freizügigkeit, und damit eine Provokation herrschender Moralvorstellungen. Der Umgang mit Sexualität, mit dem eigenen Körper, wurde in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine Domäne der neuen feministischen Kunst. Wally Export sorgte 1968 mit ihrem Tap- und Tastkino für Furore, das heißt, sie spannte sich einen Kasten vor die Brust, eine Bühne mit einem Vorhang und forderte Männer in den Münchner und Wiener Fußgängerzonen auf, für etwa 20 Sekunden durch den Vorhang hindurch ihre Brüste zu ertasten. Damit wollte sie, wie sie sagte, die Schranken der sozial legitimierten sexuellen Kommunikation durchbrechen. Ihre Aktion verstand sie als politische Kunst. Sie begriff sie als Befreiung der Sinne, als Befreiung von staatlichen Regeln und als ersten Schritt der Frau vom Objekt zum Subjekt. Ich zitiere Wally Export: Indem ein Busen nicht mehr Eigentum des Mannes ist, sondern die Frau selbstständig über ihn verfügt, wird die Moralität der staatlichen Vorschriften, Staat, Familie, Eigentum durchbrochen. Ende des Zitats. Die Hochschulpolitik, eines der wesentlichen Felder der westdeutschen Studentenbewegung, wurde in den Aktionen von Josef Beuys zum Thema künstlerischen Handelns. Wenige Wochen nach der Erschießung von Benno Ohnesorg gründete er die Deutsche Studentenpartei. Wirkliche politische Auseinandersetzung war für Beuys nur auf der geistigen und der künstlerischen Ebene möglich. Nur hier, also jenseits aller wirtschaftlichen Zwänge, könne sich Demokratie wirklich entfalten. Konkret setzte sich Beuys in den frühen 70er Jahren für den freien Zugang zu den Hochschulen ein, was zu erheblichen Konflikten mit dem Staat führte, wie man auf diesem Foto, die polizeiliche Räumung des von ihm und seinen Studenten des Rektorats der Düsseldorfer Akademie zeigt, sehen kann. Diese Konflikte mit dem Staat waren der Anlass für ihn, in einem symbolischen Akt auf der Documenta 7 die sogenannte Freie Internationale Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung zu gründen. Die Grenze zwischen Kunst und Politik wurde seit den 70er Jahren immer weiter ausgedehnt. Viele Aktionen der neueren Konzeptart wurden von der Gesellschaft nicht mehr als Kunst akzeptiert, einige sogar von den etablierten Kunstinstitutionen nicht mehr. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht Hans Hakes Ausstellung Harry Schapolsky, Manhattan Real Estate Holding, die er 1971 für das New Yorker Guggenheim Museum konzipierte. Fotografien von Spekulationsobjekten richteten hier den Blick auf die kriminellen Machenschaften der New Yorker Immobilienszene, in die offenbar auch Sponsoren des Museums involviert waren. Diese Ausstellung wurde wenige Wochen vor der Eröffnung gestoppt und der zuständige Kurator des Museums, der sich also mit dem Künstler solidarisiert hatte, entlassen. Die Aktionen von Beuys und Hake richteten sich an ein intellektuelles, gebildetes Publikum. Es handelt sich, so könnte man also mit Blick auf die Adressaten sagen, um akademische Widerstandskunst, deren ambitionierte Konzepte sich dem Verständnis der arbeitenden Klasse allerdings weitgehend entzogen. Widerstandskunst von unten, also nicht akademische Widerstandskunst, gab es auch, wurde aber, das muss man selbstkritisch sagen, von der universitären Kunstgeschichte bis heute kaum wahrgenommen. Zu dieser nicht akademischen Kunst gehört in erster Linie die Graffiti-Bewegung. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Rassenunruhen in den USA gegen Ende der 60er Jahre entwickelte sich mit dem Graffiti eine Gegenkultur, die ihren Protest nicht mehr in offenen Demonstrationen, sondern anonym, vereinzelt in Form einer Guerillataktik artikulierte, sodass sie für die Organe der Justiz nicht mehr so leicht identifizierbar und greifbar war. Die Sprayer waren nach dem Vorbild der Gangkultur organisiert und es ging ihnen darum, mit den Graffiti die Hoheit über ihr Revier, das heißt über Straßen und Stadtteile, zu markieren. Einmal gegenüber der besitzenden Klasse und deren Interessen vertretenden staatlichen Gewalt und zum anderen gegenüber benachbarten Sprayer-Gruppen und anderen Crews. Die Graffiti-Szene verdichtete sich zu Beginn der 70er Jahre in den sozial und strukturell benachteiligten Ghettos von New York, insbesondere in der Bronx, und wurde überwiegend von afroamerikanischen und puerto-ricanischen Jugendlichen getragen. Zu einer weltweiten Bewegung wurde Graffiti Anfang der 80er Jahre, als es in Kombination mit Rap und Breakdance Teil der Hip-Hop-Bewegung wurde. Baudrillard sieht in den New Yorker Graffiti radikale politische und soziale Akte. Ein Antidiskurs gegen die Semiokratie, das heißt also gegen das herrschende Zeichensystem, die herrschende Kultur in den Metropolen. Das revolutionäre Potenzial, die Radikalität von Graffiti besteht allerdings nicht nur in ihrer semiotischen Praxis, sondern vor allem in ihrer negativen Produktivität. Künstler, so systemkritisch sie auch immer sein mögen, schaffen für gewöhnlich mit ihrer Kunst Werte und stabilisieren damit, ob sie wollen oder nicht, das herrschende System. Bei den Graffiti-Sprayern ist es anders. Sie produzieren keine Werte, sondern sie zerstören Werte, indem sie Schaden anrichten. Zumindest aus der Sicht der Behörden und eines Großteils der Gesellschaft. Und solange der Schaden, und der liegt allein in Deutschland gegenwärtig bei geschätzten 200 bis 500 Millionen Euro im Jahr, größer ist als die Profite, die die Graffiti der wenigen Stars der Szene für die Kunst- und Kulturindustrie bringen, bleibt Graffiti eine subversive, antikapitalistische Kunstform. Die Prinzipien, anonym mit einer Guerillataktik vorzugehen, illegal zu operieren, sind von den politischen Aktivisten und Künstlern, insbesondere im Zuge der ökologischen Bewegung und der Globalisierungskritik der 80er und 90er Jahre, übernommen worden. Das gilt einerseits für das politische Graffiti von Street-Art-Künstlern wie Banksy, der mit seinem Film ja zurzeit in aller Munde ist, sehr rätselhaften, auch sehr interessanten Film, über den man eigentlich auch mal diskutieren könnte, weil es auch so aktuell ist, gerade hier eine Arbeit von 2009. Und es gilt andererseits für die Aktionen von Umweltschutzorganisationen wie Robin Hood und Greenpeace. Auch mit Graffiti-Methoden arbeiten, wie man hier erahnen kann. Durch die neuen Medien sind die Möglichkeiten einer subversiven Kunstpraxis noch einmal wesentlich erweitert worden. Es entstanden neue Kunstformen wie das Adbusting, das Culture Jamming und die Kommunikationsguerilla. Die Internetauftritte von global agierenden Firmen imitieren und subversiv unterlaufen, indem sie Symbole und Logos der Firmen verfremden und mit einem Gegensinn unterlegen. Das vielleicht populärste Beispiel in diesem Aktionsfeld zwischen Kunst und Politik sind die Yes Men, zwei Amerikaner, Andy Bichelbaum und Mike Bonanno. Die Webseiten großer, weltweit agierender Firmen und Konzerne kopieren, dann auf Anrufe und Einladungen für Interviews, Tagungsteilnahmen und so weiter warten und dann im Namen der Konzerne Interviews und Vorträge halten, die den Absichten dieser Konzerne nicht nur zuwiderlaufen, sondern ganz konkret schaden. Eine der spektakulärsten Aktionen war ein Interview für BBC World, wo sie 2004 als angebliche Vertreter des Chemiekonzerns Dow Chemical auftraten. Der Konzern, hier ein Screenshot des Fernsehinterviews, der Konzern hatte 20 Jahre zuvor durch Sparmaßnahmen in seinem Werk im indischen Bhopal ein Chemieunglück verursacht, bei dem tonnenweise Giftgas freigesetzt worden war, das also mehrere tausend Menschen getötet und annähernd 100.000 verletzt hat. Und Bichelbaum hier als einer der beiden Mitglieder von den Yes Men erklärte, als fingierter Vertreter von Dow Chemical, dass der Konzern nun die Verantwortung übernehmen und die Opfer bzw. ihre Angehörigen mit insgesamt 12 Milliarden US-Dollar entschädigen würde. Aufgrund dieses Fernsehinterviews sank der Börsenwert des Unternehmens innerhalb von wenigen Stunden um mehr als 2 Milliarden Dollar. Das hat auch richtig viel getan. Politische Kunst, das wäre mein Fazit, orientiert sich immer noch an den sozialen Bewegungen und den politischen Diskursen ihrer Zeit, wie eben auch das Beispiel der Yes Men, die im Umfeld der ökologischen Bewegung und der Globalisierungskritik operieren, belegt. Darin liegt eine Konstante, zugleich aber auch der Grund für den Wandel der politischen Kunst. Der Wandel ist zunächst ein thematischer, der sich von den klassischen Themen der Arbeiter, der Frauen und der Friedensbewegung zu den Themen der jugendlichen Protestkulturen, der ökologischen Bewegung und der Globalisierungskritik verschoben hat. In dem Maße, wie sich die sozialen Bewegungen seit den 60er Jahren außerhalb der Parteien organisieren, das ist zu beobachten, lösen sich auch die Künstler von den politischen Parteien. Waren die kritischen Künstler im frühen 20. Jahrhundert nicht selten Mitglied politischer Parteien, oft der kommunistischen Parteien, operieren sie in jüngerer Zeit zunehmend parteiunabhängig, allenfalls in lockerer Verbindung zu den sogenannten NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace oder ATTAC. Die Grenzen zwischen künstlerischem und politischem Aktivismus verschwimmen, insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend. So wie es schon mal einmal Ende der 20er Jahre, aber auch im Zuge der Studentenbewegung der Fall war. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch den grundlegenden Wandel von der Objektkunst zur Konzept- und Aktionskunst in den 50er und 60er Jahren. Politische Künstler positionieren sich heute weniger in einer offenen, demonstrativen und bekenntnishaften Haltung, sondern agieren zunehmend versteckt und anonym, nicht selten in Form einer Guerillataktik. Sie demonstrieren nicht mehr, sondern intervenieren, um es also mit Blick auf das Tagungsthema zu formulieren. Ihre Aktionen allerdings in postmoderner Perspektive und Rhetorik auf ein, wenn auch subversives, Einschreiben in die gesellschaftlichen Diskurse zu reduzieren, was Kunst ja immer macht, wäre ein Euphemismus und würde der Radikalität politischer Kunst nicht gerecht. Auch im Verborgenen ist das Engagement politischer Künstler hochgradig riskant, insbesondere wenn sie die Grenzen des Gesetzes überschreiten. Medial sind die Arbeiten und Aktionen politischer Künstler nach wie vor auf höchstmögliche Verbreitung angelegt, wobei das Internet die Printmedien als bevorzugtes Massenmedium abgelöst hat. Künstlerisch sind sie seit ihren Anfängen höchst ambitioniert, nutzen also nicht nur die modernsten Medien, sondern auch die Formen der künstlerischen Avantgarde, bestreben also nicht nur die politische Wirkung, sondern oft auch den höchsten Kunststatus an. Zum Beispiel Guernica hat gezeigt, dass mit dieser Kombination die größte Wirksamkeit erzielt wird. Die Wirksamkeit politischer Kunst lässt sich daran ermessen, welchen Widerstand sie ihrerseits seitens der Herrschenden, das heißt also seitens des Staates und der Wirtschaft, hervorruft. Das auch von einem traditionellen politischen Kunstwerk im Zeitalter der technischen und medialen Reproduktion noch eine erhebliche politische Wirkung ausgehen kann, belegt einmal mehr das Beispiel Guernica. Eine Gobelin-Reproduktion des Bildes, das im UN-Gebäude in New York hängt, wurde am 27. Januar 2003, als der amerikanische Außenminister, der damalige Colin Powell, dort um ein UN-Mandat für den Irakkrieg warb, überdeckt. Darauf spielt die Titelillustration des Satiremagazins The New Yorker an, die Sie hier sehen. Über die politischen Motive dieses Überdeckens des Guernica-Reproduktion, die dahinter standen, ist von Befürwortern und Gegnern der Bush-Regierung und ihrer Kriegspolitik heftig diskutiert worden. Darin liegt schließlich ein letzter, aber wichtiger Faktor für die Wirksamkeit politischer Kunst. Nicht nur, dass sie Teil politischer und sozialer Bewegungen ist und entsprechende Rezeptionsstrukturen nutzen kann, politische Kunst muss auch umstritten sein, um Wirkung entfalten zu können. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr für diesen sehr großen
Bogen, den Sie uns gespannt haben und der uns, denke ich, nicht nur einen langen Weg der Geschichte der Entwicklung künstlerischer Strategien und Themen vorgeführt hat, sondern gleichzeitig auch schon hingewiesen hat, auch auf bestimmte Problemkonstellationen, die das Verhältnis künstlerischer Intervention zur staatlichen Intervention, ganz am frühen Beispiel von Käthe Kollwitz zum Beispiel, auf das Sie hingewiesen haben, aber auch zum Beispiel bezogen darauf, was in der Kunstgeschichtsschreibung noch alles zu bearbeiten ist und auch was, welches noch die blinden Flecken der Wissenschaft sind. Ich möchte jetzt zunächst die Fragen aufnehmen aus dem Publikum. Gibt es Fragen zu dem Vortrag? Wir haben ja hinterher in der Panel-Diskussion auch noch die Möglichkeit, dann weiter zu diskutieren. Ich bitte Sie.
Danke nochmal für Ihren Vortrag. Es ist vielleicht weniger eine Frage, die ich habe, sondern eher eine Anmerkung, die sich auch auf den ersten vorgelesenen Vortrag bezieht. Ich weiß, man kann schlecht mit Abwesenden diskutieren, aber vielen Dank nochmal, dass Sie an die politischen Dimensionen halt der interventionistischen Kunst erinnert haben. Nachdem im ersten Vortrag Ria ja erstaunlicherweise in einer Tagung über den Interventionismus und die Interventionen mit einem sonderbaren Marxismus-Bashing gleich angefangen hat, als er die Feuerbach-These kritisiert hat und die Belanglosigkeit und die endgültiges Scheitern des Marxismus in den Vordergrund gestellt hat. Sie haben jetzt dankenswerterweise nochmal daran erinnert, wie stark halt eben halt auch die Arbeiterbewegung und die künstlerische Bewegung historisch mal zusammen gewesen ist. Das hat sich natürlich auseinander differenziert. Aber ich denke halt, man sollte nach wie vor auch so einen Begriff wie den Klassenkampf auch bei einer Tagung über Intervention nicht ganz vergessen. In dem Kontext, und Sie haben jetzt darauf hingewiesen, auf Guernica und das Abdecken von Guernica, fällt mir ein Zitat von Buffett, einem der reichsten Männer dieser Welt, ein. Er hat davon gesprochen, dass der Klassenkampf weiterhin geführt wird. Und er hat gesagt, ja, wir führen ihn und wir werden ihn gewinnen. Das sind die Interventionen der Herrschenden, die natürlich immer sehr viel stärker sind als die Interventionen des Widerständigen. Und deswegen danke nochmal, dass Sie an die Widerständigkeit als eine zentrale Kategorie der künstlerischen Intervention erinnert haben.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt eben ja gar nicht über den ersten Vortrag diskutiert. Das ist ja wahrlich schwer. Vielleicht müssen wir das dann wirklich auch auf die Podiumsdiskussion noch verweisen, also dass wir versuchen, nachdem wir nochmal darüber nachgedacht haben, über diesen Vortrag, das zu integrieren. Wollen Sie direkt dazu noch was sagen, zu dieser Anmerkung?
Keine Frage, sondern ein Statement, mit dem ich voll übereinstimme.
Also ich habe wirklich nur eine ganz kurze Frage. Mich würde mich interessieren, wie das zu dem Abhängen des Gemäldes gekommen ist. Also wer sich das ausgedacht hat und was denn eher, was für eine Form von Statement war das eigentlich dann von der US-Regierung, das zu machen? Oder gibt es da Informationen zu?
Unterschiedliche Informationen. Wie gesagt, Informationen seitens der Gegner der Bush-Regierung und seitens der Befürworter der Bush-Regierung. Die Gegner sind zuerst mit einer Position aufgetreten, die dann von den Befürwortern als Verschwörungstheorie gedeutet wurde, nämlich dass Powell einfach wollte, dass das Bild abgedeckt wird, damit nicht irgendwie ein moralischer Makel sozusagen auf seinen Versuch, eben das UN-Mandat zu gewinnen für den Irakkrieg fällt. Also eine Art Scham oder wie immer man das interpretieren will. Die Befürworter haben dann versucht, nachher nachzuweisen, dass es allein auf Druck der Fotografen, die den Hintergrund für zu unruhig hielten und für zu wenig, also es einen praktischen Hintergrund hatte. Diese Positionen gibt es und die stehen sozusagen nebeneinander.
Zweite Frage.
Nur eine ganz kurze Nachfrage. Ich fand das ganz spannend, dass Sie jetzt als zentrales Gegenüber eigentlich dieses Wertentstehen der Kunst und das Wert zerstören. Mich würd interessieren, würden Sie das wirklich so in dieser zentralen Position lassen, weil Sie hatten das so rausgearbeitet? Gibt es dann eben, also es gibt ja auch bei den ganzen Arbeiten, bei den Yes Men zum Beispiel, war es ja auch 2 Millionen, die da verloren gingen für die Firma, was natürlich eine politische Intervention ist. Auf der anderen Seite sind dann die Opfer von Bhopal ja auch wieder in die Aufmerksamkeit der Presse gerückt. Und da war ja auch ein wichtiger Punkt der Arbeit, dass da dann eine Diskussion mit diesen Menschen auch entstand.
Genau, ich glaube schon, dass der Aspekt Schaden anzurichten, also bei den Yes Men, aber eben auch beim Graffiti, so ein Teil der Motivation durchaus ist. Das können wir also aus den Selbstaussagen der Beteiligten durchaus herausnehmen. Also es ist nicht nur darum geht, eben Sand ins Getriebe zu streuen, wie es so ein bisschen euphemistisch immer heißt, sondern konkret auch materiellen Schaden anzurichten und das sozusagen als Teil der Strategie auch mit zu beachten ist. Die Geschichte mit den Yes Men ist natürlich komplexer. Es geht nicht nur darum, und es war vermutlich auch nicht mal die Absicht, in dem Fall tatsächlich den Börsenwert um 2 Milliarden uns zu senken, wenn auch nur für eine kurze Zeit, sondern tatsächlich eben auch also die Opfer in Indien integriert zu haben. Es kamen dann ja Vorwürfe gegen die Yes Men, dass sie denen kurzfristig Hoffnung gemacht haben und also diese ihre Aktion auf dem Rücken eben der Opfer auch ausgetragen haben. Und in dem zweiten Bild, Film der Yes Men, nehmen sie ja darauf auch ausführlich Bezug und sind dann nach Indien gereist und haben sich dort also mit den Bewegungen oder Aktionen, die sich also noch mit diesem Thema beschäftigen, auch auseinandergesetzt und das thematisiert.
Inzwischen ist der Entschädigungsprozess ja abgeschlossen.
Ja?
Ja. Ich glaube, als pro Person gibt es eine Entschädigung von etwa 500 Euro.
Was
entwickelt
sich?
Ja, dann hat es ein zynischer Witz.
Warum weiß man, warum der Börsenwert dann so crashte? War es, weil die 12 Milliarden aus der Reserve zur Verfügung stellen wollten? Oder war es auch, weil einfach ein Imageverlust entsteht, dadurch, dass man zugibt, dass man tatsächlich diesen Schaden angerichtet hat seinerzeit?
Wahrscheinlich spielt beides eine Rolle. Aber natürlich erstmal der materielle Aspekt, dass also 12 Milliarden an Mitteln bereitgestellt werden, die also nicht in die Verbesserung von Strukturen und fließen, sondern halt die Entschädigung der Opfer und damit strukturell eigentlich für die Firma verloren sind. Also ich vermute, dass das der Grund war für diesen Absturz des Börsenwertes, der dadurch auch zustande kam, dass die Dow Chemical nicht direkt so reagieren konnte oder nicht so schnell reagieren konnte, weil ja eben dieses Interview, und das wurde in Paris geführt, und durch die Zeitverschiebung gab es da so einige Stunden Nicht-Information seitens von Dow Chemical. Das hat dann sicherlich auch noch dazu beigetragen, dass dieser Börsensturz tatsächlich dann stattfinden konnte.
Mich würde interessieren, Ihre Definition, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie definieren politische Kunst als Kunst, die sich der herrschenden Politik widersetzt. Ob es wirklich darauf reduziert ist, weil ja eine Rolle spielt, mit welchen Mitteln man sich der herrschenden Politik widersetzt. Und es ist mir insbesondere aufgefallen an dem Beispiel von John Hartfield, das Sie genannt haben, politische Montage, die ja, also es ist ja ein propagandistisches Mittel, könnte man ja auch sagen, die in ähnlicher Form austauschbar wäre und genauso gut von der Gegenseite verwendet werden könnte, was meines Wissens auch gemacht wurde. Also es gibt, glaube ich, Versuche von nationalsozialistischer Seite, eine ähnliche Strategie dann eben mit antisemitischem Inhalt anzuwenden, um besonders zeitgemäß zu sein oder so. Also inwiefern spielt nicht die Form auch noch eine Rolle in der Definition politischer Kunst? Oder wäre das für Sie, ja?
Also ich werde jetzt so darauf antworten. Also ich habe jetzt mit Bezug auf das Thema der Tagung diesen Begriff der politischen Kunst so eingeschränkt, dass ich darunter eben nur diesen Widerstandskunst verstehe. Selbstverständlich halte ich auch die offizielle Nazi-Kunst oder politische Propaganda im Auftrag halt der Herrschenden für politische Kunst. Aber das auch noch aufzuzeigen, wäre also einfach nicht genug Platz gewesen. Und deswegen habe ich das jetzt für diesen Vortrag eingeschränkt auf diesen Widerstandsaspekt. Aber die andere Seite, das sind natürlich auch politische Praktiken mit künstlerischen Mitteln.
Die Frage wäre, ist es dann auch Widerstand? Wenn die gleiche Form verwendet wird, also wenn die Form Austausch war als Kind und das ist parteipolitisch verwendet, fällt das für Sie unter Widerstandskunst?
Ja, denn also die künstlerischen Mittel an sich, würde ich mal behaupten, haben an sich noch nichts Widerständiges. Also der Widerstandsaspekt ergibt sich durch die Funktionalisierung. Also künstlerische Mittel können zu Widerstandszwecken oder auch zu Zwecken der Stabilisierung eben von Macht und Herrschaft angewendet werden. Also den Mitteln an sich, das würde ich also, die These würde ich vertreten, haftet noch nichts, kein Widerstandspotenzial an sich an. Das hängt immer vom Kontext und von der Funktionalisierung ab.
Ich wollte mal fragen, ob diese negative Produktivität, die Sie jetzt für Graffiti und das, was die Yes-Men machen, im Blick auf die Kunst beschrieben haben, ob das nicht vielleicht ganz allgemein in politischer Kunst im Sinne von Widerstand eigentlich immer einen negativen Aspekt auf die geltenden Werte, sozusagen sozialen und gesellschaftlichen Werte hat. Also ob das vielleicht allgemein für politische Kunst im Sinne von Widerstandskunst gelten kann, dass sie gesehen von der Mehrheit immer eben eine negative Produktivität hat?
Nicht unbedingt, würde ich nicht sagen. Also wenn man sieht, was jetzt wo Geld verdient wird, sage ich mal, im Kunstmarkt, dann ist es auffälligerweise doch auch sehr stark mit der politischen Kunst, die gekauft wird, insbesondere auch von großen Sammlern der Deutschen Bank beispielsweise oder BMW oder Mercedes, die kaufen also politische Kunst. Das kann denen nicht radikal genug sein, um es mal so auszudrücken. Für die hat es sicherlich keine negative Produktivität. Damit wird Geld verdient, Umsatz gemacht, der Künstler erhält Geld, die Sammler erwerben einen Wert sie werben damit sozusagen für den Verkauf ihrer Produkte, wie man an großen Firmenmuseen ja auch erkennen kann, sowas wie das Rebellische, das Widerständige, das Jugendliche, das Aufständige, das damit sozusagen imagemäßig transportiert werden kann, das wird halt genutzt, um Produkte zu verkaufen. Also das ist eher produktiv. Also Widerstandskunst kann auch produktiv sozusagen dann eingesetzt werden. Sie muss nicht immer, oder ist nicht per se ökonomisch produktiv, genau. Etwas, was Schaden anrichten.
Das heißt aber, negative Produktivität dann nur im Sinne sozusagen materiell.
Ja, genau.
Ja, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass wenn Kunst widerständig ist und Kritik übt, sozusagen ja auch im Wert zerstört, es gibt materielle Werte und es gibt immaterielle Werte, die ja auch in der Gesellschaft bedeuten. Und dagegen läuft ja auch der Widerstand in der politischen Kunst.
Das stimmt, genau. Also ich hatte es jetzt bezogen auf die ökonomischen Aspekte. Genau.
Ja. Also ich wollte eher noch anmerken, dass ich glaube schon, dass die Mittel erst auch widerständig sind, nämlich dass so Techniken eingesetzt werden, wie die Collage oder diese Fragmentierung, die im Dada ja auch passiert ist, die richtete sich ja schon dagegen, gegen Kunst halt auch und gegen diese Schönheit und Ganzheit und so weiter. Und dann, dass diese propagandistischen oder diese John Hartfield-Stil Plakate, die waren schon nicht am Anfang von den Nazis auch so eingesetzt worden zur eigenen Propaganda, sondern diese Ästhetik, die dann aufgenommen wird, wenn man merkt, dass, also erstmal wird sie auch als entartet irgendwie deklariert und wird verfolgt. Und wenn man dann merkt, so irgendwie, es kommt doch an, das war auch mit dem Jazz, glaube ich, so, da gab es so Jazzmusik, die irgendwie erstmal total angefeindet wurde und dann merkt man, das kommt aber doch irgendwie gut an, wir müssen das irgendwie auch nutzen, damit für unsere eigenen Zwecke. Also das ist ja auch so ein, also so ähnlich wie jetzt die Detournement-Strategien der Situationisten in der Werbung landen oder so, es ist ja dann immer so eine Bewegung, die das auch wieder einholt. Und das, also das finde ich, also am Anfang wird ja schon versucht, mit den Mitteln auch und mit den Medien auch, also so eine Kritik zu betreiben. Ich würde jetzt nicht das so trennen, dass es nur der Inhalt ist, der politisch ist, sondern die Aktionsformen, die sind ja auch anfangs, die kritisieren ja auch was.
Das stimmt, also dem würde ich zustimmen und entsprechend also meine Antwort an Sie mal einschränken.
Wobei ich da auch einen Einwand hätte, ein bisschen jedenfalls, weil ich denke, da wäre es dann unsere Aufgabe, auch genau hinzuschauen und wirklich zu gucken, wie sieht denn diese Form der Montage aus? Und was ist das für eine Collage und was ist das für eine Form des Detournements? Und dann kann man dann, denke ich, tatsächlich dann wieder auf die Ästhetik schauen und das hilft einem dann vielleicht auch, dann ganz dezidiert herauszuarbeiten, wie dann etwas Politisches sich artikuliert oder deartikuliert wird möglicherweise. Also ich glaube, da muss man echt sauber arbeiten und genau hingucken.
Feststellen kann, das ist, dass die Abstände, sage ich mal, zwischen ästhetischen Innovationen, die also mit kritischem Ziel und der Absorbierung sozusagen dieser neuen ästhetischen Mittel durch die Wirtschaft, durch den Staat, also durch die Gegenseite und so viel, dass die Abstände immer kürzer werden. Dass Kapitalismus funktioniert halt so, dass eben auch solche Tendenzen geschluckt werden und integriert werden. Das ist nicht mehr eine Strategie der Segregation, also die vielleicht noch bis in die 50er, 60er Jahre geführt wurde, also sondern eine Strategie der Umarmung sozusagen, der Integration kritischer Tendenzen, die stattfindet. Auch im Museumsbereich, also wenn Sie jetzt beispielsweise denken an Formen der Museumsguerilla, also viele Institutionen oder auch Firmen wehren sich dann auch nicht mehr, kriminalisieren auch nicht immer mehr in jedem Fall eben Aktionen, die gegen sie gerichtet sind, sondern versuchen sie zu integrieren und damit die Kritik praktisch verrufen zu lassen. Das ist, funktioniert der Kapitalismus.
Eine Frage, was man dazu
Form und Inhalt, das ist ja eine alte Geschichte, sind ja immer total ineinander verschlungen und damit ist das ja auch sowieso klar. Was mir aufgefallen ist, was jetzt gar nicht so zur Sprache kam, war die ganze analytische Dimension von Kunst selber, sowas wie Kunst als Aufklärung, Kunst als Information. Das klang noch an bei der Arbeiterbewegung, aber war dann irgendwie nicht mehr so stark. Und also das ist ja zum Beispiel im Dokumentarfilm ein riesiges Thema, einfach wirklich wie die Wissenschaft genauso zu arbeiten, einfach aufzuklären.
Bei manchen, es sind halt unterschiedliche Wirkungen, sage ich mal, von Kunst, die eingesetzt werden in verschiedenen Werken, verschiedene Strategien, also bei dem Hans Hake beispielsweise, das ist politische Aufklärung oder es ist zumindest die Visualisierung von politischer Aufklärung, also diese Ausstellung über diese Immobilienmafia, wo also ganz konkret durch Linien hingewiesen wird, welche Käufer und Eigentümer von Immobilien in Beziehung zueinander stehen, also in diesem Fall ging es darum, aufzuzeigen, dass sich eben die New Yorker Immobilien zum großen Teil oder der Immobilienhandel in der Hand einiger Spekulanten befindet, die sie untereinander sozusagen sich zuschieben und durch Verkäufe innerhalb einer Firma Steuern gespart werden und also im Grunde ein Steuerbetrug vorliegt, also Betrug an der Allgemeinheit. Das ist also praktisch wirklich politische Aufklärung, wie man so will.
Das sieht dann auch nicht ganz so gut für Einsatz.
Wahrscheinlich nicht, zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. Zumal eben die Trustees des Museums auch direkt offenbar betroffen waren. Und die Museumsleitung hat auch so argumentiert. Die haben gesagt, das ist keine Kunst. Die haben nicht gesagt, das ist uns zu politisch oder zu kritisch oder das stimmt nicht, was da dargestellt wird in der Ausstellung, sondern es ist keine Kunst, es ist politische Aufklärung. Wir sind aber ein Kunstmuseum und hat es mit der Begründung praktisch abgelehnt.
Ich wollte ganz kurz nur anmerken, also ich habe beobachtet, diese Vereinnahmung funktioniert nicht immer, sondern das ist dann auch ein ganz klares Teilen. Also es gibt dann eben Sachen, die vereinnahmt werden und dann auch immer noch Sachen, die dann abgelehnt werden. Und gerade über die Vereinnahmung kann man natürlich gut argumentieren, dass andere Sachen, die man jetzt nicht haben will, keine Kunst sind oder auch politisch verfolgt werden, während andere Sachen dann wieder eine sehr große Freiheit haben. Also das ist dann immer Bekanntheit der Künstler und so diese Narrenfreiheit haben die Künstler an sich, glaube ich, nicht.
Vielleicht ganz kurz noch eine Anmerkung zum Dokumentarischen. Es ist ja so, dass innerhalb der heute auch der Politik der Kunstausstellung die Documenta ganz wichtig betrieben hat, zum Beispiel, dass auch die dokumentarische Form als Kunstform auch zumindest vorübergehend mit in dieses Kunstfeld mit einbezogen wurde und sind also dann auch bei David auch schon, aber auch bei der Enveso Documenta halt Formen des Dokumentarfilms, aber vor allen Dingen dann auch neuere Formen der Weiterführung dessen, was man unter einem Dokument verstehen kann, mit berücksichtigt worden. Da gibt es auf der anderen Seite eine Erweiterung dieser Definition, um gerade dann auch diesen Formen, aber auch vor allen Dingen auch den darüber transportierten Inhalten, den Weg auch ins Kunstwerk zu ermöglichen. Das hätte ich aber noch eine Frage. Also ich habe dann überhaupt überlegt, das ist ja auch prekär. Also der normale Ort des Dokumentarfilms war das Fernsehen oder das Kino. Und man könnte hier natürlich auch die These aufstellen, dass es den jetzt nur nicht mehr so gibt. Also dass es da eigentlich dieses Forum nicht mehr gibt und dass solche Produktionen eigentlich nur noch in Festivals wahrgenommen werden oder sich eben in die Kunstwelt sozusagen schützend zurückziehen und da das einzige Forum ist noch, wo über solche Themen überhaupt gesprochen wird.
So würde ich es auch sehen, genau.
Ich wollte jetzt eigentlich nicht das Schlusswort machen, aber trotzdem, ich habe jetzt ein bisschen das Problem. War da noch eine Frage? Ja.
Ja, also weniger eine Frage, aber in diese Galerie oder in diesen Streifzug von politischen Künstlern, die also mit ihrer Kunst politisch interveniert haben, sollte man vielleicht auch noch Bärbel Bohley erwähnen, die Ende der 80er aus der DDR ausgebürgert war und dann 1987 bei einem Staatsbesuch von Honecker das Bild Niemandsland ihm überreicht hat und später dann, als sie wieder in die DDR übersiedelte, ihr Atelier als Keimzelle des Widerstandes etabliert hat, was ich finde auch eine ganz großartige Leistung einer einzelnen Frau, die ja, also mir einen großen Respekt abbringt.
Ja, vielen Dank. Also das, wie gesagt, das Feld ist sehr groß. Also ich habe mehr weggelassen, natürlich haben Sie gesehen, als ich tatsächlich genannt habe. Also es war halt eine kleine Auswahl, um zu treffen.
Ich möchte Sie jetzt erlösen. Herr Papenburg, nochmal herzlichen Dank. Das war sehr instruktiv, dieser Vortrag ganz zu Anfang jetzt auch unseres Symposiums. Und wir werden mit Sicherheit über Einzelaspekte noch weiter diskutieren. Wir hören ja jetzt nicht auf, wir machen ja jetzt gerade erst weiter. Es gibt jetzt eine kurze Pause, eine Kaffeepause. Ich würde sagen, wir treffen uns in 10 Minuten wieder, ja, um dann uns den Vortrag von Herrn Jappe anzuhören, wenn das, weil wir eine Bestellung haben.